das Mikro.
Genau, ich habe das Mikro schon hier am Mund und ich probiere gleich mal hier den Präsenter aus, ob ich gleich in meine erste Folie reinkomme. Moment. Auf den Technikmann zielen hieß es. Jawohl. Also mein Name ist Gertraud Schöpflin und ich freue mich heute, es ist für mich auch ein bisschen besonders, ich bin nämlich mit meinem Mann unterwegs, den winke ich einfach auch gleich mal vor. Hans-Peter, magst du mal noch vorkommen, dann normalerweise, meistens bin ich alleine unterwegs, aber es gibt ein bisschen einen besonderen Grund auch, warum wir gesagt haben, oh ja, nach Kandern fahren wir, auch wenn Böblingen ein Stückchen weg ist, wir sind schon gestern Abend angereist. Genau, willst du sagen, warum du gerne mitgefahren bist? Ich sprich einfach. Ja.
Okay, alles klar. Also auch von mir guten Morgen. Ich bin echt begeistert. Ein volles Haus. Toll. Als wir gestern Abend hierher fuhren, bei Mondschein, Vollmondschein, echt herrlich. Gedacht, oh, ist so toll. Und hat morgen dann Nebel und irgendwann wird der Waschen sich auch verziehen. Und dann kommt die Sonne raus. Die kam vorhin schon raus, als wir hierher fuhren. Also einfach ein toller Tag. Mein Name ist Hans-Peter Schöpflin. Das Besondere an dem Besuch hier, darum bin ich jetzt auch mitgekommen, ist eigentlich, weil meine Familie, also mein Vater kommt aus Wittlingen. Das kennt ja jeder hier. Wenn ich jetzt in Böblingen sage, Wittlingen, kennt keiner. Und eben der Name auch, ist einfach einer der Schöpflins. Bei uns ist eher selten, hier eher häufiger wahrscheinlich. Und da ist eben auch mein Cousin in Wittlingen und den werde ich nachher auch wir zusammen besuchen. Darum ist natürlich ein besonderer Moment. Jetzt zu mir, wir waren erst im Badischen, wir waren auch mal in der FEG, haben eine FEG in Kiel, da haben wir uns kennengelernt, genau, mitgegründet, schon eine Weile her, also Kiel bei Straßburg, so an der Grenze, auch an der Grenze eben zu Frankreich, das ist ja auch nicht so weit. Und es war auch ein schönes Erlebnis, dann ging es aber eben weiter und dann sind wir umgezogen nach Stuttgart wegen meiner Firma. Ich arbeite schon seit fast 40 Jahren bei Bosch, Autozulieferer, vielleicht auch bekannt und bin da eben IT-Spezialist, Ingenieur und alles Mögliche. Und ja, eben haben 4 Kinder und das kann meine Frau noch ein bisschen mehr ausführen. Und ich freue mich einfach hier zu sein, so viele nette Gesichter zu sehen, einfach schön.
Das darfst du nehmen, ja. Ja, genau. Ich habe meinen Mann kennengelernt, als die FEG in Kehl gegründet wurde und ich damals bei der Zeitung als Volontärin war. Und da ahnen Sie auch schon, wo meine Liebe zum Schreiben herkommt. Ich in der Zwischenzeit, jetzt wo unsere Kinder groß sind, habe ich eben wieder Zeit gefunden, auch zu schreiben und habe auch unsere Geschichte aufgeschrieben. Schreibe auch Romane und genau, nur so ein bisschen, dass Sie wissen, wer wir sind, wo wir herkommen. Mein Leben lief da nicht so ganz nach Plan. Es soll ja vorkommen, dass das Leben nicht ganz nach Plan lief. Ja? Erzähle ich Ihnen nachher noch ein bisschen mehr. Hier habe ich es auch aufgeschrieben, warum und wieso. Denn unser sehnlichster Wunsch, eine Familie zu gründen, hat sich lange nicht erfüllt. Und darüber bin ich dann auch noch Lehrerin geworden, habe angefangen zu studieren, dachte, ich werde schwanger, wenn ich anfange zu studieren. Also ich bin nicht schwanger geworden, sondern ich bin halt Lehrerin geworden. Und ich arbeite in der Zwischenzeit an der Freien Evangelischen Schule in Böblingen, habe mich sehr gefreut, eine ehemalige Kollegin sogar heute Morgen hier unter uns zu entdecken, die Anne, das ist wirklich richtig toll, wenn man sogar noch alte Weggefährten trifft auf so Veranstaltungen, das ist wirklich schön. Ja, und mein Mann und ich, also wir sind wirklich schon an viele Grenzen gestoßen, sei es mit unserer Familie, sei es beruflich, sei es gesundheitlich. In einer gesundheitlichen Krise, wo mein Mann sehr krank war, Darmkrebs hatte, ist hier dieses Buch, dieser Liebesroman entstanden, ja, wo auch nicht alles nach Plan läuft. Und genau, also so Bücher haben ja oft auch die Wurzeln in dem, was man so erlebt. Mein Mann meinte mal zu mir, ein Vortrag über Grenzen, da kommt doch keiner, wer will was schon über Grenzen hören, das ist doch kein schönes Thema. Aber sie sind alle mutig, sie wollen sich diesem Thema stellen und ich nehme Sie einfach mal mit rein. Man hat ja viele Erlebnisse, wenn man eine Familie hat. Als ich noch eine junge Mama war und mein ältestes Kind 5 Jahre alt, bin ich mit dem ins Schwimmbad gegangen. Also heute ist der 5-jährige Levi, ist heute 25, erwartet sein zweites Kind mit seiner Frau, ja. Aber damals war er noch 5 und ich war mit ihm in Baden-Baden, tolles Waldfreibad, 10-Meter-Turm und ich weiß nicht, was mich da bewegt hat. Auf jeden Fall sag ich zu dem Kleinen, soll ich dir mal zeigen, wie man da runterspringt? Ich bin davor noch nie vom 10-Meter-Brett gesprungen, muss ich so dazu sagen. Und mein Kleiner, immer für Abenteuer zu haben, nickte. Ich hatte noch eine Freundin dabei, die haben sich zusammen auf die Bank da unten gesetzt. Und ich begann also die Leiter hochzusteigen, 1 Meter, das war noch gut zu machen, ne? Bin ich gern gesprungen, 3 Meter habe ich auch noch im Gefühl gehabt. Aber dann bei 5 Meter begann schon die Höhe, wo ich dachte, okay, da warst du jetzt noch nie. Dann ging ich weiter, mein Sohn und die Freundin wurden immer kleiner da unten auf der Bank. Und oben, das war dann nur noch so eine Betonrampe, ja, da war schon gar nichts mehr, was gefedert hat. Das war so ganz stabil aus Beton gegossen. Ich kam mit der Leiter oben an und schritt also mutig auf dieser Rampe nach vorne, sah nach unten und dachte, nee, da springst du nie im Leben runter. Lieber blamiere ich mich jetzt hier vor den jungen Leuten um mich rum. Ne? Nach mir drängten natürlich hier die Massen, ja, die alle auch runter wollten. Also habe ich großzügig die alle mal vorgelassen. Und dachte, lieber blamierst du dich jetzt vor deinem Sohn. Ging zurück zur Leiter und dachte, nee, das traue ich mich auch nicht. Ja? So bei 10 Meter so den Fuß wieder ins Freie setzen. Nein! Und ich war gefangen da oben. Ne? Also ich traute mich vorne nicht runter, ich traute mich hinten nicht runter. Und das war so ganz deutlich zu spüren, die Grenze, ne? Die Grenze meines Mutes in dem Fall. Ja? Hatte mich natürlich selber in diese Situation reingeschaukelt, weil ich eine tolle Mama sein wollte, weil ich meinen Sohn hatte beeindrucken wollen und so weiter. Aber da saß ich in der Klemme und ich fühlte also diese Grenze. Und das wäre jetzt so mein Stichwort für Sie. Tauschen Sie sich doch mal aus. Moment. Genau, hier haben Sie noch kurz meine Bücher. Zeige ich nachher nochmal. Wo es alle Grenzerlebnisse erlebt haben. Ich sage ganz kurz was dazu, weil ich gerade die Folie habe. Also hier eine Badewanne voll Glück, da erzählen wir unsere Geschichte, wie wir an Grenzen gekommen sind. Ich erzähle Ihnen nachher auch noch ein bisschen was draus. Und dann auf der anderen Seite des Sturms, das war mein erster Roman, eben mit inspiriert von der schweren Zeit, wo ich lange am Krankenbett meines Mannes saß und einfach über Liebe und Ehe nachgedacht hat. Und das ist ein historischer Roman, spielt in der Kaiserzeit, wo eine Missionarswitwe zurückkehrt von China. Und damals hatte man nicht viel Auswahl. Entweder man heiratete oder man hatte eben nicht viele Möglichkeiten. Sie hatte kleine Kinder und sie hat dann den Heiratsantrag eines unbekannten Pfarrers, der sie gern heiraten möchte. Aber natürlich, wie das Leben so spielt, unterwegs auf der 9-wöchigen Segelschifffahrt verliebt sie sich in den Kapitän und sie braucht 400 Seiten, um rauszufinden, welche Liebe durch alle Stürme trägt. Also wenn Sie jetzt in der kuscheligen Zeit mal gerne ein schönes Leseabenteuer möchten, dann lade ich Sie ein, da einzusteigen. Im Frühling kommt auch der Nachfolgeroman. Gestern war Cover Reveal, also wurde das neue Buch vorgestellt. Das ist immer eine große Aufregung im Instagram. Und die Verlage bringen ja gerade ihr Frühlingsprogramm. Und da hat der Brunnen Verlag also schon richtig kräftig die Trommel gewirbelt. Genau, also da dürfen Sie gern nachher sich umschauen. Ja, jetzt zu Ihnen. Tauschen Sie sich doch mal ganz kurz am Tisch nochmal aus. Welches Gefühl erzeugt in Ihnen das Wort Grenzen? Was fällt Ihnen einfach ganz spontan dazu ein? Gibt es vielleicht auch so ein Grenzerlebnis, wo Sie Grenze gespürt haben? Oder wo spüren Sie Grenzen? Gibt es vielleicht auch einen Punkt, wo Sie sagen, da würde ich gern meine Grenzen sprengen, da würde ich gern über meine Grenzen raus? Ich gebe Ihnen mal gerade so ein paar Minuten. Grenzen, was löst es aus im Bauch, in den Gefühlen oder im Verstand, ganz egal wo. Kleine Austauschrunde. Ganz spontan. So, ich merke schon, Sie haben alle viel zu dem Thema zu sagen, ne? Also Sie sehen schon, die Kunst der Referentin ist, sich überflüssig zu machen. Und Sie merken auch, es ist unser Thema, ne? Wir stehen alle mittendrin in der Herausforderung. Warum? Dem werden wir auch gleich ein bisschen auf den Grund gehen. Aber wir fangen mal kurz beim Lexikon an. Schauen wir mal kurz Wikipedia, was heißt Grenze eigentlich? Es kommt von dem altpolnischen Wort Granica und meint den Raum, den Rand eines Raumes, eine Trennlinie. Also Grenzen definieren ein Gebiet, machen klar, welches Gebiet es ist. Und klar, wir kennen Grenzen von politischen Grenzen, sei es markiert durch Natur, ja, Berge und, die Folie war schneller wie ich, auch natürlich kulturelle, soziale Grenzen. Ist auch ein bisschen ein neues Phänomen, dass wir plötzlich mit kulturellen Grenzen konfrontiert sind, die wir davor noch gar nicht hatten. Ja, es kommen immer mehr Menschen aus anderen Kulturen und auch Religionen in unser Land und wir spüren, oh, das sind Grenzen. Ja? Deshalb stößt auch unsere Gesellschaft an Grenzen, weil da einfach sich Grenzen auch auftun. Grenzen sind eben nicht nur geografisch, sondern die tragen wir eben auch in uns. Ja? Ich mache manches andere anders wie eben der andere und dadurch entstehen auch Grenzen. Und trotzdem, die meisten, sage ich mal, natürlichen politischen Grenzen jucken uns nicht, ja, solange niemand versucht, jetzt hier unsere Landesgrenze zu verschieben, nehmen wir es halt hin. Es ist so, ja, wir sind da reingeboren in Grenzen, die Geschichte gezogen hat, in Grenzen, die eben die Natur gezogen hat. Keiner von uns denkt darüber nach, das zu verrücken. Gut, wir sind natürlich in einer Zeit angelangt, wo wir gerne alles verrücken möchten. Ja, ich weiß, in Frankreich, da, wenn man da zu unserer Partnerstadt früher fuhr, da war ein Berg und mittendurch hat man eine Autobahn gesprengt. Ja, also das, so ist der Mensch heute drauf. Eine Grenze ist noch lang keine Grenze. Auch das spüren wir im Moment, ne? Dass plötzlich auch alte Grenzen, die eigentlich so ein bisschen Gott gegeben war, dass die in Frage gestellt werden, auch von politischen Machthabern. Und das gibt natürlich viel Unruhe, viel Unfriede. Aber im Alltag haben wir doch eher eben mit diesen kulturellen, sozialen Grenzen zu tun. Und es gibt eben auch diese sozialen Grenzen. Zum Beispiel meine Oma, die fühlte sich noch als Arbeiterkind, ja, und sie gab Nachhilfe in einem Bürgerhaushalt, ja, und das war für sie eine Riesenspanne, habe ich nie verstanden. Und dann als junge Journalistin durfte ich mal die Martha Schanzenbach interviewen, das war damals eine 90-jährige Frau, war eine lange Weggefährtin von Willy Brandt. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich, paar nicken, ja, Willy Brandt war mal ein deutscher Bundeskanzler für alle, die unter 40 ist, ja, sind. Und die Frau Schanzenbach hat mich sehr beeindruckt, mit so einem Urgestein der Politik zu sprechen. Sie hat gesagt, Sie ahnen gar nicht, welche Kluft das in Deutschland war zwischen Arbeiterkind und Bürgerkind. Ja, es war undenkbar, dass ein Arbeiterkind mit einem Bürgerkind ausgegangen ist oder sich zusammengetan hat. Ja? Also das ist so ein bisschen der Stoff, aus dem die historischen Romane sind, dass man so das alte Denken, die alten Strukturen aufzeigt, aber heute empfinden wir da keine Grenzen mehr. Ja? Deshalb, wir staunen auch manchmal, ja, wo kommt eine SPD her, wo kommt eine CDU her? Das hat genau die Wurzeln in dem, ne? in diesem alten Denken und können sich auch die Parteien nicht mehr so einfach definieren, ja? Weil sie gar nicht mehr diese Schicht an Arbeiter gibt es gar nicht mehr, die jetzt zum Beispiel die SPD wählt. Ja? Das hat sich einfach alles verändert. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, kommen wir mal bei uns an, wollen nicht über die große Politik heute sprechen, überlasse ich anderen. Auch wir grenzen uns natürlich so ganz instinktiv ab. Ja, zum Beispiel, ja, gehöre ich zu den Singles, zu den Verheirateten, zu den Grenzgängern, bin ich Veganer, auch eine schöne Abgrenzung. Ja, wenn ich und in meiner Schule gebe ich Kochunterricht, für manche Kinder sehr wichtig, ich bin ein Vegetarier. Ja, ich esse höchstens ein Stück Fleisch. Also, Sie wissen, das sind so neue Grenzen, die wir gerne ziehen. Und ich denke, wenn Sie auch kurz für sich überlegen, wo gehören Sie dazu und wo wollen Sie auf keinen Fall dazugehören? Ja? Also wir kennen das, wir ziehen Grenzen. Und ja, warum eigentlich? Warum ziehen wir Grenzen? Übrigens, auch die Zeit ist eine Grenze. Moment, jetzt bin ich in die falsche Richtung gemarschiert. Das ist nochmal meine politische Grenze. Ich muss mich gerade noch mit dem Gerät anfreunden. Genau. Auch die Zeit begrenzt uns, ist eine sehr endgültige Grenze, die auch unser Leben prägt. Ja, und bereits das Altern gehört ja dazu. Also ich denke, Sie kennen das alle, die Panikanfälle, die manche bekommen, wenn sie 30 werden. Ja, da lächeln natürlich die meisten von uns müde drüber. Ja, also wenn meine Kolleginnen jammern, sie werden jetzt 30 oder wenn sie jammern, sie werden 40, kann ich schon überall mit lächeln, schon bei der 50 kann ich locker mit lächeln, ja. Also diese Etappen, die wir einfach verspüren, ja. Wir gucken in den Spiegel und denken, ah, die Person habe ich irgendwie auch schon anders gekannt, ja. Und dann noch diese andere Zeitgrenze, dieses zu spät, ja. Also alle Mamas, die Nächte sich um die Ohren schlagen mit kleinen süßen Mäuse. Wenn man drinsteckt, denkt man ja, das bleibt ewig so. Man wird nie mehr ohne Kinderwagen und durch Nächten dieses Leben führen. Und plötzlich ist keiner mehr in der Familie da, der mit dir auf den Spielplatz gehen will. Das geht so schnell, ja? Das sind Zeitfenster in unserem Leben, die sich öffnen und schließen. Die Zeit, die du vielleicht jetzt mit deinen alternden Eltern verbringst, auch vielleicht manchmal etwas opferbereit, ja. Es ist ein Zeitfenster. Es wird sich schließen und dann wird es nicht mehr sein, diese Zeit in deinem Leben. Ja, also wir spüren das auch so. Wir haben 4 Kinder und 2 sind schon ausgezogen, 2 sind noch daheim. Jetzt ist nur noch einer in der Schule und wir rechnen schon, wir haben vielleicht noch 2 Urlaube mit dem, wo wir die Kinder vielleicht haben, vielleicht die Zukunft, wir spüren, werden wir die Urlaube eben zu zweit verbringen. Also das, wir spüren schon einfach, da schließt sich dann vielleicht wieder ein Zeitfenster. Also wir sind einfach begrenzte Wesen durch Lebensumstände und natürlich auch durch unsere Persönlichkeit. Von außen begrenzen uns als Mensch ungewollte Umstände oder selbstgewählte Lebensumstände und von innen begrenzen uns unsere Werte, unsere Haltungen, Vorlieben, aber auch unsere Lebenserfahrungen. Und die Frage nach den Grenzen, die ist eng mit unserer Identität verknüpft. Und darum ist es für uns ein interessantes Thema, ne? Diese Frage, wer bin ich und wer bin ich nicht? Was macht mich aus? Wo sind meine Grenzen? Das ist genau das Thema, was eben mit den Grenzen verbunden ist. Und darum trifft es unseren Nerv. Ich möchte natürlich heute Morgen, dass wir gemeinsam vor allem unsere persönlichen Grenzen näher anschauen können, denn da haben wir die meiste Möglichkeit zu schrauben. Ja? Also den Krieg in der Ukraine können wir hier heute Morgen nicht so einfach beenden. Ja? Das müssen wir anderen überlassen. Aber unsere eigene Welt um uns herum, da haben wir schon natürlich Einflussmöglichkeit. Wenn wir die persönlichen Grenzen näher anschauen, dann sehen wir, manche Grenzen sind klar. Ja, also entweder man ist verheiratet oder man ist nicht verheiratet. Das ist eigentlich klar. Aber andere Grenzen in unserem Leben sind nicht so klar. Und das sind ja die Punkte, wo wir gerne auch ein bisschen unsicher werden. Ja, also es gibt zum einen Grenzen, die hast du dir nicht ausgesucht, musst du akzeptieren. Deine Eltern, die Zeit, in die du reingeboren bist, dein Geschlecht, dein Name, dein Körper, deine Begabungen. Und wir sind ja in einer Zeit, wo man das auch plötzlich alles aufweichen will. Ne? Ah, du fühlst dich nicht wohl in deinem Geschlecht, also wir verändern das. Ja, und Trotzdem nehmen wir einfach wahr, das kostet natürlich sehr viel Kraft. Ja, wenn wir diese Punkte verändern wollen, ich sage jetzt mal, wenn du deinen Namen verändern willst, ja, ich wollte mich gerne um das Thema drücken. Ich dachte, ich verhalte mich einfach ganz leise, sage nie was dazu und dann wird das Thema irgendwie an mir durchgehen. Das sitze ich jetzt am Mittwoch mit einem Schüler beim Mittagessen und dann erzählt er mir von irgendjemand, der jetzt einen neuen Namen und bla, und dann merke ich, nee, für die Kinder, mit denen ich zusammen bin, ja, ich unterrichte in der 5. Klasse, ist das einfach ein Thema und das verwirrt die. Ja? Die erzählen mir halt so ganz selbstverständlich von jemand, der jetzt halt einen neuen Namen bekommen hat und irgendwie jetzt halt kein Mädchen mehr ist oder ein Mädchen oder was weiß ich. Ja? Und ich habe dann so spontan zu dem Kind gesagt, weißt du, das ist so wie wenn du, nimm mal an, du bist als Deutscher geboren, du möchtest aber kein Deutscher sein. Und dann sagst du, ich wandere aus. Also seit diesem Sommer sage ich zu meiner Familie immer, wenn ich mal auswandere, dann wandere ich nach Schweden aus, weil da war ich in diesem Sommer und es hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, also das wäre mal ein Land, da würde ich gerne hin auswandern. Es war so schön, die schönen Seen und überall kann man schwimmen und die schönen langen Nächte. Und mein Mann, der kennt Schweden nur vom Winter, weil er dort auf den vereisten Seen mit dem Testwagen tagelang rumgefahren ist. Und er sagt immer nur ganz trocken zu mir, ja, aber denk auch an die Winter in Schweden. Da wird es nämlich gar nie hell und da ist es immer nur sehr kalt und da kannst du allerhöchstens Eisfischen gehen. Eisfischen ist jetzt nicht so meine Sache. Und so denke ich auch, wenn wir versuchen an diesen Grundthemen unseres Lebens, wenn wir das nicht annehmen können, ja, wenn wir kein Ja finden, wenn wir auswandern, ja, da hast du neue Herausforderungen, ja. Da hast du Neues, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Also, so ist es. Es gibt eben Dinge, da ist es am einfachsten, wir suchen das Ja dazu, auch wenn es uns nicht immer leicht fällt. Ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich meinen Namen annehmen konnte. Gertraud, wer heißt schon so? Ja? Also, da habe ich echt eine Weile rumgemacht, bis zu einem Erlebnis, ich kam zur Zeitung, saß, da musste ich halt immer meinen Namen eintippen von unserem Redaktionsmitglied Gertraud Limburger, hieß ich damals noch. Und stand mein Chef hinter mir, so ein alter Chef, und sagte zu mir, Gertraud Limburger, was für ein schöner Name. Und ich dachte, hä? Der findet meinen Namen schön? Heute, ich sage heute, ich glaube, es war einfach die Stimme Gottes in mein Leben, ja, der gesagt hat, hey, es ist okay, nimm ihn an. Ja, es ist nicht vielleicht der schickeste und modernste Name, aber es ist der Name, den deine Eltern dir gegeben haben unter meiner Leitung. Genau, dann haben wir natürlich noch in unserem Leben ungewollte Umstände, wo die Grenze wie ein Berg in unserem Leben stehen. Ja? Zum Beispiel, wir wünschen uns einen Partner, haben keinen. Wir kämpfen mit Krankheit oder mit einer Behinderung, mit gesundheitlichen Bergen, Grenzen. Auch Arbeit, Arbeitslosigkeit kann zu einer echten Grenze werden. Für meinen Mann und ich war es viele, viele Jahre die Kinderlosigkeit. Ja, wir waren 8 Jahre kinderlos, haben alles probiert, Kinderwunschbehandlung. Es ging einfach nicht. Ja. Es ging nicht voran. Wir haben die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ich habe getrauert, ich war sauer auf Gott, habe gegrollt. Aber ich habe vor allem die Grenze des Menschenmöglichen erlebt. Ich erinnere mich, wie ein Arzt in der Uniklinik in Freiburg zu mir sagte, Frau Schöpflin, wir wissen über diese Dinge immer noch viel zu wenig. Wir können das nicht machen. Ja? Ich meine, du schaust dich um, denkst, überall klappt es und funktioniert es. Aber wenn man es machen will, wenn man es als Arzt produzieren möchte, fast unmöglich. Ja? Nur, was weiß ich, 20% Erfolgsquote, wenn man jetzt eine künstliche Befruchtung zum Beispiel machen lässt. Ja? Also nicht so einfach. Das Selbstverständliche, nicht so einfach. Eine Grenze des menschlich Möglichen. Natürlich gibt es auch Umstände, die haben wir selber gewählt und die können wir trotzdem mit der Zeit als Grenze erleben. Ne? Also auch dein Beruf, dein Ehepartner, sogar die süßen Kinder, kannst du manchmal als Grenze erleben, ja? Dass du denkst, ja, nicht nur Freude, auch Begrenzung. Aber kommen wir doch mal zu den ganz individuellen Grenzen, wo wir sagen, da sind mir Grenzen gesetzt. Es gibt ja verschiedene Typen, habe ich auch erst letzte Woche nochmal neu gehört. Ja. Wir haben so verschiedene Profile, die man so ein bisschen feststellen kann. Ich habe mal nur so eine kleine Folie dazu. Wenn das näher interessiert, der sollte sich mal mit dem DISG-Profil beschäftigen. Ja? Es gibt dominante Typen, die so aktiv sind, leitend auftreten. Ja, mein Chef ist so einer, der hat immer die Ziele vor Augen. Ja? Jede Sitzung guckt er auf die Uhr, aber man traut sich nicht wirklich mal was Emotionales zu sagen. Ja? Also, oder wenn man ausschweift, dann wird er schon nervös. Ja? Das sind so die Typen, zielorientiert, aber sachorientiert. Also bitte nicht so viele Gefühle. Dann haben wir in der anderen Ecke, Moment, ich schaue gerade, habe ich da so einen Pfeil oder so? Naja, also auf jeden Fall hier auf der rechten Seite oben, da seht ihr die aktiven Typen, die sogenannten I-Typen, die initiativen Typen, die immer tausend Ideen haben. Das sind die Motore auch hier in so einer Gemeinschaft wie hier, die haben Ideen, könnte man nicht mal ein Themenfrühstück machen und ha, komm, du könntest doch da die Kerzen hinstellen und du kannst doch so gut Blumen holen und du bringst die Brötchen, ja, das sind die Betriebsnudeln. Denen geht nur manchmal die Puste aus, weil die haben 100 Ideen und die wissen manchmal gar nicht, wo sie anfangen und aufhören sollen. Das sind so die I-Typen. Dann haben wir da unten die S-Typen. Ohne stetige Typen würde die Welt wahrscheinlich aufhören zu laufen. Ja? Das sind die, die wenn die I-Typen, die Initiativen, Begeisternden, das Themenfrühstück angezettelt haben, dann bringen die stetigen Typen das dann ins Ziel. Ja? Weil die stehen um 5 da und kochen der Kaffee oder um 6, ja. Also das sind die, die treuen, die aber auch das nicht mögen, wenn das Themenfrühstück dann mal so und mal so läuft. Ja, also dann bitte in immer in ähnlichen Strukturen, ja. Also stetige Typen mögen es, wenn das Leben möglichst geregelt läuft. Spontane Dinge sind ihnen eher zuwider. Und dann haben wir noch die letzte Ecke, wo das G steht. Das sind die gewissenhaften Typen. Also ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass ausgerechnet in unserer Ehe, dass ich einen G-Typ geheiratet habe. Ja? Also da frage ich mich manchmal, und er auch, ja? Er sagt dann zu mir, du bist halt so ein I-Typ. Und ich sage, ja, jetzt sei halt nicht immer so ein G-Typ. Ja? Also mein Mann und ich haben das gerade mal wieder im Urlaub durchexerziert, mal ganz ehrlich. Also wir hatten in den Herbstferien, haben wir 3 Tage im Urlaub im Allgäu gemacht. Und das Ergebnis war, dass ich leise dachte, mit dem machst du keinen Urlaub mehr. Also es war ein einziges Diskutieren, ja. Er wollte nach rechts, ich nach links, ja. Ich habe die Bedürfnisse, er die anderen. Aber das ist einfach der Stoff, aus dem einfach das ganz normale Leben ist, ja. Wir sind verschieden, haben Sie auch schon alle mitgekriegt. Und was dem einen lustig und toll ist, ist dem anderen ein Graus, ja. Es ist einfach so. Und wir erleben alle, dass wir Grenzen setzen müssen und wir erleben auch, dass unsere Grenzen überschritten werden von anderen. Ja? Gar nicht in böser Absicht, sondern einfach auch, weil die eben anders sind. Und wie gesagt, wir wissen manchmal halt auch nicht, wo sollen wir jetzt genau die Grenze ziehen. Ja, deshalb haben wir auch den ganzen Urlaub miteinander verhandelt. Jeder will es ja auch dem anderen recht machen. Und trotzdem hat jeder andere Bedürfnisse. Das ist am Arbeitsplatz nichts anderes oder hier in der Gemeinde. Der eine hat es gern laut und wild und der andere hat es gern ruhig und stetig, so wie seit Jahrhunderten hat auch alles sein Gutes. Ja? Aber das gemeinsam zusammenzubringen, ist anspruchsvoll manchmal. Aber wenn wir unsicher sind beim Grenzen setzen, da kommen ja auch so Gefühle rein, ja, bin ich jetzt eine schlechte Mutter, wenn ich zum Beispiel mein Kind verbiete, am Handy zu sein. Ne? Also das ist halt so eine klassische Frage bei uns aus dem Schulalltag. Betrifft vielleicht nicht mehr von Ihnen alle, dass Sie solche Entscheidungen treffen müssen, wann kaufe ich meinem Kind ein Handy? Quält heutige Eltern sehr diese Frage. Ja? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Johannes Hartl meint ja ab 14. Damit kann er natürlich sämtliche Teenager gegen sich aufbringen. Wundert mich, dass der noch so viele Follower hat. Ja. aber es ist wirklich ein heißes Thema, ja? Oder wie lange darf man, soll man Kinder am Computer spielen lassen? Großes Thema, vor allem für jungen Mütter, ja? Mädchenmütter haben dann das Problem, wie lange lässt man die chatten? Ja, die Mädchen wollen ja dauernd am Handy sich unterhalten und sich Sachen zeigen und so weiter. Wie ist das jetzt böse, wenn man das begrenzt? Ja, ich frage immer in der Schule, wer von euch hat so böse Eltern, die euch nur eine halbe Stunde oder begrenzte Zeit ans Handy lassen? Und dann geht immer stöhnend, geht dann fast die ganze Hände hoch. Lasst euch, ihr habt gute Eltern. Die begrenzen euch, weil sie euch lieb haben, ja. Aber wie gesagt, es sind immer die heißen Fragen. Aber auch die Frage, ja, bin ich jetzt eine schlechte Ehefrau, weil ich nicht mit meinem Mann joggen gehe oder nicht mit meinem Mann klettern gehe oder eben das so und so nicht mache? Bin ich eine schlechte Kollegin, wenn ich Nein sage? Bin ich ein schlechtes Gemeindemitglied? Mal kurz weghören, Timo. Wenn ich sage, nee, es ist mir echt zu viel, ich komme nicht zum Stühle stellen. Oder nein, ich fahre nicht mit auf das und das. Ja, es ist mir zu viel oder ich kann nicht. Ja? Ihr kennt es, die Konflikte. Ja? Wir wollen es ja auch allen recht machen. Bin ich dann eben schlecht oder liege ich falsch, will ich mal so sagen. Also, wenn wir unsere Grenzen nicht kennen, können wir sie erstens nicht akzeptieren, annehmen und schon gar nicht verteidigen, falls einer drüber tritt, ein anderer drüber tritt. Es gibt übrigens auch das Phänomen, dass du selbst immer über deine Grenzen trittst. Ist nicht jeder Typ gleich gefährdet, aber ich kenne das von mir. Auch ich habe viele Jahre meine eigenen Grenzen immer überschritten, ja, weil ich es eben den anderen recht machen wollte, bis man eben im Zustand von Erschöpfung ist. Ja? Also auch Burnout, Stichwort. Man kommt da rein, indem man seine eigenen Grenzen nicht kennt und nicht respektiert. Darum, Wachstum an deinen Grenzen. Der macht mir auch Grenzen, der Apparat. Moment. Ja, jetzt mache ich wahrscheinlich wieder zu schnell. Wachstum an deinen Grenzen heißt, du musst herausfinden, wer du bist. Wer bin ich? Ja, nur wie macht man das natürlich? Es ist natürlich hilfreich, sich mal mit so Profilen zu beschäftigen, Persönlichkeitsprofilen. Aber das allein, finde ich persönlich, bringt noch nicht die ganze Wahrheit oder die ganze Ausrichtung. Für mich ist die zentrale Frage im Leben, in Sachen Identität, wer bin ich, nicht welcher Typ bin ich, sondern bin ich ein Produkt oder bin ich ein Geschöpf? Moment, ich kämpfe ein bisschen mit der Technik hier, die macht ein bisschen, was sie will. So, bin ich ein Produkt oder bin ich ein Geschöpf? Bin ich ein Produkt, das heißt meiner Gene, ein Produkt meines Typs? Bin ich ein Produkt meiner Kindheit, meiner Vergangenheit, meiner schlechten Erfahrungen, meiner Erfolge? Oder bin ich ein Produkt von dem, was man mir gesagt hat oder was man mir angetan hat? Das ist, wenn ich ein Produkt bin. Das andere ist, bin ich ein Geschöpf? Denn ein Geschöpf hat einen Schöpfer. Ich heiße ja auch Schöpflin. Ja. Ein Geschöpf hat einen Schöpfer, das heißt, ich habe ein Gegenüber. Also wenn ich glaube, dass mich jemand gemacht hat, dann habe ich ein Gegenüber. Ja? Und die Bibel sagt, Gott hat uns nach seinem Bild, nach seinem Spiegelbild geschaffen. Also ich habe einen Erfinder und der hat sich was gedacht, als er mich erschaffen hat. Und sie erinnern sich, wie ich da oben auf dem Brett stand, ne? Auf diesem Freibad 10-Meter-Brett und ich traute mich eben nicht runterzuspringen. Und sie glauben es nicht, die Rettung kam durch einen jungen Bademeister. Ja, der stand da in seiner Badehose, beobachtete mich, wie ich da immer wieder zurückging und so etwas hilflos herumstand. Und er sprach mich an und sagte, haben Sie Angst? Ich sagte, ja. Und dann hat er mir einen guten Rat gegeben. Ja, also man glaubt ja gar nicht, also wozu Bademeister, mit welcher Tiefe Bademeister sprechen können. Er sagte zu mir, schauen Sie in die Ferne, schauen Sie auf den Horizont, dann geht es. Also, das war sein Rat, blicken Sie auf den Horizont. Also gut, ich stellte mich an den Rand dieser Betonplattform, schnell nach oben gucken, nicht nach unten. Unten war ich gelähmt, ja. Also an den Horizont, schön blau an diesem Tag, und Baumwipfel, es war ja ein Waldfreibad, bisschen auch so eine schöne bergige Gegend. Und ich blickte an den Horizont und dann wagte ich den Sprung. Ich muss ehrlich Ihnen sagen, ich habe gedacht, es war so dieser berühmte Sekundenfilm des Lebens. Ich dachte wirklich, ich sterbe, aber nur ganz kurz. Und dann merkte ich, das Wasser fing mich auf. Und tatsächlich, ich bin wieder rausgekrabbelt und ich habe überlebt. Sie sehen es, ich bin ja noch da. Aber ich staune heute über diese Lebensweisheit, wo dieser Satz des Bademeisters enthält, ja, wenn wir auf den Horizont schauen, dann geht es. Es kommt also darauf an, wo wir hinschauen, auf unsere Blickrichtung. Sehen wir auf das, was uns begrenzt, oder gibt es jemand, auf den wir schauen können, auf Augenhöhe? Ja? Gibt es jemand, zu dem ich Beziehung aufnehmen kann, der mir Identität gibt? Darum, das ist ganz wichtig, dass wir wegschauen von dem, was uns erstarren lässt, was uns eingrenzt, eng macht, und dass wir auf unseren Schöpfer schauen. Das ist schon das, was die Spülmaschine zu Ihnen sagt, wenn Sie dann, da kommt so ein Zeichen und dann schlägt man nach, was heißt jetzt F5, und dann steht, nehmen Sie Kontakt zum Hersteller auf. Und das ist das, was ich Ihnen heute Morgen raten möchte. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Hersteller auf. Ja? Wir haben einen mächtigen Verbündeten, dem wir nicht egal sind. Ja? Der hat uns nicht in diese Welt geschmissen und vergessen, sondern die Bibel spricht darüber, dass dieser Gott uns auf den Fersen ist. Ja? Adam und Eva, Sie kennen vielleicht diese Geschichte. Das ist eine Geschichte, da bricht die Gemeinschaft mit Gott. Ja? Das soll diese Geschichte aussagen. Die Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen ist zerbrochen. Und Sie kennen es vielleicht auch schmerzhaft aus Ihrem Leben. Liebe lässt gehen. Liebe lässt auch gehen. Ja, wir Eltern müssen unsere Kinder gehen lassen. Wenn wir sie festhalten, sitzen sie mit 50 noch bei uns im Haus, und es ist nicht immer das, was wir wollen. Also natürlich, wenn sie jetzt gewählt ist, zur Pflege ist was anderes. Aber wenn die nicht flügge werden, sind wir auch nicht zufrieden. Ja? Manchmal müssen wir auch in Partnerschaften aus Liebe loslassen und gehen lassen. Ja? Weil wir alle wissen, dass Liebe was Freiwilliges, ein Element von Freiwilligkeit und Hingabe beinhaltet. Liebe lässt sich eben nicht zwingen. Das hat Gott uns vorgemacht. Ja? Er hat den Menschen gehen lassen, raus aus dem Paradies, seine eigenen Wege. Sie brauchen nur den Fernseher anzumachen und sie sehen, was der Mensch halt so produziert, wenn er ohne Gott unterwegs ist. Ja? Das ist nicht Gottes Wille, was wir im Fernsehen sehen an Kriegen und Durcheinander. War nie geplant. Gottes Plan war Paradies. Ja? Aber er hat gehen lassen. Und wir nähern uns langsam Weihnachten. Das ist die Story, wo davon spricht, dass Gott uns auf den Fersen ist. Dass er sich anschleicht, sage ich mal, in Form eines kleinen Kindes, versucht, uns nahe zu kommen. Ja? Wie kann sich ein großer, mächtiger Gott, bei dem das Volk Israel erzittert ist in der Wüste und der Berg gebebt hat, wie kann so ein großer Gott uns ganz nahe kommen? Ja? Jesaja sagt noch im Alten Testament, wehe mir, ich vergehe, denn ich sehe den Heiligen. Ja, da ist ein Problem, das Gott hat. Wie kann er den Menschen, den weggegangenen Menschen nahe kommen? Und dann kommt diese Weihnachtsgeschichte. Er verpackt sich in ein kleines Kind. Wir alle knuddeln gern die kleinen Kinder. Ja? So nah möchte Gott uns kommen. Er ist uns auf den Fersen. Und es gibt einen wunderschönen Vers in der Bibel. Da heißt es, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Darum richten Sie die Blickrichtung auf die richtige Richtung. Ja? Also das entscheidet, wo wir hinschauen, ob wir ein Produkt sind oder eben ob wir ein Geschöpf sind. Ein Geschöpf sieht auf den Horizont, sieht auf seinen Schöpfer. Und wenn wir auf den Schöpfer sehen, wenn wir mit ihm Kontakt aufnehmen, dann haben wir einen, von dem unsere Hilfe kommt. Er ist der Möglichmacher. Und selbst wenn wir in eigenen Begrenzungen manchmal stehen, ja, wir haben auch damals Kontakt aufgenommen zum Hersteller, als wir eben in unserer Kinderlosigkeit waren. Und ich gehe gerade noch mal eine Folie zurück. Und ich war ziemlich Moment, genau. Das war eine schwierige Phase, 8 Jahre zu warten. Und ich habe dann in der Bibel einfach gelesen und ich habe da so viele Verse gefunden zum Thema Kinderlosigkeit und wo er Mut macht, auf ihn zu hoffen. Und einer der Verse war: Juble, spanne deine Zelte weit, spare nicht, denn du sollst dich nach rechts und links ausbreiten. Und Gott hat es dann einfach in unserem Leben so geführt, dass wir gefragt worden sind, wir haben uns dann beworben für ein Adoptivkind und wir wurden dann gefragt, ob wir, Moment, ich mache was falsch, haben Sie ein bisschen Geduld mit mir, der ist irgendwie nicht ganz so schnell wie ich. Also, Sie sehen uns hier mit diesem ganz kleinen Baby im Arm, wir sind dann gefragt worden, ich erzähle die Geschichte eben hier in diesem Buch, ob wir bereit wären, ein Baby aufzunehmen, ein Neugeborenes. Er war damals eine Woche vor seiner Geburt. Und so ist unser erstes Kind in unser Leben gekommen. Wir durften ihn dann adoptieren. Das Besondere war, dass ein Jahr zuvor hatte eine Predigerin aus Amerika zu uns gesagt, in einem Jahr, wenn ich wiederkomme, wirst du ein Kind haben. Und ich so, Hilfe, was ist das für ein Satz? Ja, was ist, wenn das nicht passiert und so? Das war damals im Januar und eine Woche vor Weihnachten hat uns das Jugendamt angerufen, hat gesagt, wären Sie bereit, sich einem freien Adoption zu stellen? Die Mutter sucht sich ein Ehepaar aus 3 Ehepaaren, die sich vorstellen. Und wie ich das Telefon auflege, denke ich an diesen Satz von dieser Predigerin, in einem Jahr wirst du ein Kind haben. Hä, warum so dramatisch? Warum hat Gott es uns quasi angekündigt? Ja, weil das einfach emotional war, das so ergreifend, ja, diese junge Mutter, die sich da das Kind vom Herzen gerissen hat und so weiter. Dass es gut war für uns zu wissen, da ist unser Schöpfer im Spiel. Er hat seine Hand da drin. Und wir haben auch bis heute Kontakt zu dieser Mutter und es war ein sehr schöner Weg, den wir mit unserem Ältesten, mit Levi, gehen durften. Wir hatten dann so große Sehnsucht, noch ein zweites Kind zu haben, dass wir eben den Josia noch adoptiert haben in Weißrussland, in Belarus. Es war auch ein sehr großes Abenteuer, ja. Und wir hätten diese Abenteuer nie erlebt, wenn wir nicht an die Grenze gekommen sind, ja. Und an dieser Grenze, wo nicht gleich Flupp und Gebet erhört, okay, schwanger und alles läuft nach Plan. Nein, es ist nicht nach Plan gelaufen. Gott hat es zugelassen, dass es nicht nach Plan lief. Aber wir haben so viele Erfahrungen gemacht, wie wir nie gemacht hätten. Wir haben so viele Wunder erlebt, ja, wie wir nie erlebt hätten, wenn nicht auch diese Begrenzung in unserem Leben gewesen wäre. Also wir haben dann ein 3-Jähriges noch adoptiert in Weißrussland und dann nach 15 Jahren Ehe bin ich einfach schwanger geworden, ja, unverhofft, ohne Kinderwunschbehandlung. Und ich hatte immer so zu Gott gesagt, wenn du mir einen Sohn schenkst, so wie Abraham und Sarah in der Bibel, Geschichte im Alten Testament, dann nenne ich den auch Isaak, ja, weil der Abraham nennt sein Kind Isaak, das fand ich ein bisschen noch schlimmer als Gertraud, mal ganz ehrlich. Ja, und dann war ich plötzlich schwanger und die Frauenärztin sagt, ist ganz klar, was es ist und wir waren uns sicher, es wird ein Mädchen, aber nein, es war kein Mädchen, es war eben Junge. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du, dann müssen wir den jetzt auch Isaak nennen, ja, wie ich das zu Gott so gesagt habe. Also da wurde Isaak geboren und mein Mann hat dann so als G-Tipp genau ausgerechnet, welche Größe von Auto wir brauchen. Hat eine Weile gedauert, dann wurde das perfekte Auto gekauft. Und kaum war es gekauft, stellte ich fest, dass noch ein 4. Fahrgast unterwegs war. Und Elia kam noch in unser Leben. Und Elia ist heute 17, der andere ist 18 und eben die anderen sind dann 26 und 24. Also sind schon ein Stück groß. Ja, also das ist so die Geschichte, wo wir erlebt haben, dass Gott unsere Grenzen gesprengt hat. Ja, dass wir mit Gott über Mauern springen können. Und ich möchte Sie auch ermutigen, egal was es bei Ihnen ist, dass Sie mit Gott Ihre Grenzen überwinden. Ja, dass Sie sich Ihrem Schöpfer anvertrauen, in dem, wo ein Berg in Ihrem Leben steht und nicht weggehen will. Schauen Sie weg vom Berg oder schau weg vom Berg. Und schau auf deinen Schöpfer. Er ist der, der es bewegen kann. Ja, Jesus sagt, sprich zum Berg. Und er wird sich ins Meer werfen. Unglaubliche Sätze. Ja? Aber im Glauben dürfen wir vertrauen, dass er es überwindet. Es gibt noch einen zweiten Aspekt in der Bibel zum Thema Grenzen. Grenzen sind in der Bibel auch was Positives, ja? Als etwas, was Gott gewollt hat, weil es uns Schutz gibt. Zum Beispiel gibt es einen Vers in der Bibel, da steht, er setzte dem Meer eine Schranke, dass die Wasser seinen Rand nicht übertreten sollen. Also sogar das Meer hat eine Grenze. Darum müssen wir auch nicht Angst haben, dass nochmal eine Sintflut alles überflutet. Ja, Gott hat dem eine Grenze gesetzt. Und dann, was manche Machthaber dieser Welt nicht so gerne hören, auch Nationen haben eine Grenze. Es heißt in der Bibel, als der Höchste den Nationen das Erbe austeilte, da legte er fest die Grenzen der Völker. Ja? Jedes Volk soll nach Gottes Willen einen Platz haben auf dieser Erde mit Grenzen, um die man nicht dauernd nur kämpfen und streiten muss. Jeder soll Platz haben, das ist von Gott so gewollt. Und ihr seht es ja, wir hatten es schon vom Paradies. Auch im Paradies gab es eine Grenze. Gott hat den Menschen nicht einfach ausgesetzt auf der Welt und so, macht mal, ja. Sondern es war ein Garten, da gab es eine Grenze, ja. Gab es eine Grenze zum einen, dass es ein Garten war, aber zum anderen eben auch in der Beziehung zu Gott. Da gab es etwas, wo es eben sich entscheiden konnte, ja, ob sie mit oder ohne Gott leben wollten. Grenzen bedeuten in der Bibel auch Schutz. Wenn ihr vielleicht die Geschichte von Nehemia kennt, der von Gott beauftragt wird, die zerstörte Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und im Psalm 147 gibt es einen sehr, sehr schönen Bibelvers, da heißt es, er hat die Tore deiner Riegel befestigt, hat deine Kinder gesegnet in deiner Mitte, er schafft Friede in deinen Grenzen. Ja? Das ist der andere Aspekt und das habt ihr auch hier auf der schönen Karte, die bei euch am Tisch liegt, ja? Er schafft deinen Grenzen Frieden. Bisschen eine andere Übersetzung, ja? Aber Gott möchte, dass wir in unseren positiven Grenzen, ja, jeder von euch hat einen Garten anvertraut bekommen, einen Lebensgarten, ja, auch wenn du vielleicht nur auf dem Balkon sitzt daheim. Aber jeder von uns hat einen Lebensbereich, ja, und der hat auch Grenzen, der ist nicht grenzenlos, ja. Du musst nicht die ganze Welt glücklich machen. Hat Gott nie zu dir gesagt, du musst auch nicht die ganze Welt retten, ja. Auch übrigens euer Pastor muss nicht die ganze Welt retten, ja. Auch der hat Grenzen, der darf die haben, ja. Das ist von Gott gewollt, dass wir Grenzen haben. Und wie gesagt, er will da auch Frieden drin geben. Und ich muss euch ehrlich auch sagen, wir hatten dann ja unsere 4 Traumkinder, ja, so Wunder um Wunder, wir haben 4 Kinder. Und so ein Segen, ja, und plötzlich sind wir in eine Situation gekommen, da war Chaos in unserer Burg, ja, richtig Halligalli, nicht wie im Märchen und sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Nein, meine Kinder begannen untereinander eifersüchtig zu werden und zu rivalisieren, ja, und unsere angenommenen Kinder, die haben aus Eifersucht gegenüber diesen Kleinen, die plötzlich da war, hat einer oder beide, wir wissen es bis heute nicht so genau, wer es war, haben die begonnen, Sachen kaputt zu machen. Jeden Tag war heimlich irgendwas zerstört. Das Auto zerkratzt, der Tisch mit der Gabel so krrr, Sofa vermalt, was weiß ich. Also es war, jeden Tag haben wir was gefunden, Schuh kaputt geschnitten, Spielsachen sowieso, Kleider angeschnitten, ja, ich komme aus der Dusche raus, ein Schnitt in den Kleidungsstücken und das hat mich fast zum Wahnsinn gebracht. Und sowieso die Babysachen, Hochstuhl, Kinderwagen, alles war aufgeschlitzt bei uns, zerkratzte Fenster und wir waren total verzweifelt und überfordert. Und von Frieden in unseren Grenzen mit unseren Wunderkindern keine Spur. Ja, wir haben alle Selbsthilfegruppen und Psychologen, die wir zu fassen bekamen, haben wir irgendwie kontaktiert. Und es war dann, ich war richtig am Ende meiner Kräfte, und so dass ich beschloss, ich fahre auf eine Mutter-Kind-Kur mit den 4 Kindern. Ich meine, die Kindergärtnerinnen haben schon gelacht und haben gesagt, oh, da erholt sich ja nur der Vater. Aber gut. Ich fuhr also mit dem Zug an die Nordsee und auch dort gleich wieder Chaos, gleich wieder was kaputt gemacht. Und dann hat man ja als Mama so ein Gespräch mit dem Psychologen über die Lebenssituation. Und ich habe ihm halt erzählt, wie es mir geht, ja, wie es einfach chaotisch ist. Und dann hörte sich, ach, das war so ein Schweizer Arzt an der Nordsee, gell, könnt ihr euch vorstellen. Und dann schaute er mich so nachdenklich an und sagte, Haben Sie schon mal dran gedacht, dieses betreffende Kind, ich hatte vor allem ein Kind im Verdacht, ja, wo ich dachte, dieses Kind macht das. Haben Sie schon mal dran gedacht, dieses Kind abzugeben? Und boah, das traf mich wie ein Faustschlag. Ich habe angefangen zu weinen, weil ich dachte, ey, ich habe doch dieses Kind nicht adoptiert und gerettet, ja, aus dem Kinderheim gerettet, dass ich es abgebe, ja, dass ich es loslasse. Also ich war es war der Tiefpunkt meiner Mutterschaft. Das kann ich euch ehrlich sagen. Also ich hatte eigentlich den Anspruch gehabt, eine tolle Mama zu sein. Ich wollte diesem Kind Heilung bringen und jetzt das. Ich habe es nicht geschafft und ich habe mich zurückgeschleppt in meine Wohnung. Die haben mir eine sehr schöne Wohnung gegeben, das sah man so über die ganze Nordsee, war wunderschön. Und wie ich da sitze, völlig schlapp auf dem Balkon, geht mir ein Satz durch den Kopf, den ihr vielleicht auch als Jahreslosung noch so im Hinterkopf habt von den letzten Jahren. Da heißt es in 1. Mose, Vers 16, Kapitel 16, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ging mir so durch den Kopf und da dachte ich, wo steht die Geschichte? Dann habe ich begonnen zu blättern, wo denn diese Geschichte steht und habe es nachgelesen und ich stieß auf die Geschichte einer Sklavin, die hat gar nicht so richtig dazugehört zum Volk Israel, ja, aber sie war so eine Leihmutter von Abraham und musste halt das Kind eben austragen, was Abraham und Sarah gern gehabt hätten. Und dann gab es natürlich auch Rivalitäten mit der Sarah, weil die dann doch eifersüchtig war auf diese Sklavin, die so einfach schwanger geworden war. Und Hagar wird weggeschickt in die Wüste mit dem Kind, ja, hat also überhaupt nicht geklappt, diese Patchwork-Familie. Und sie irrt also mit ihrem Kind durch die Wüste und ich lese euch einfach mal vor, ein paar Takte, wie ich mich in dieser Geschichte wiedergefunden habe. Ich irrte mit Hagar durch die Wüste, das Kind auf dem Rücken. Auch mich drückte die Last meines Sohnes, vor allem meines Zweiten. Auch mir war das Wasser unterwegs längst ausgegangen. Entkräftet warf ich mit Hagar den Jungen unter einen dürren Strauch. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Endstation einer Mutter. Warum las ich immer wieder exakt meine Geschichte in der Bibel? Wie war sie dort hineingekommen? Und es heißt dann in der Bibel, Gott aber hörte den Jungen schreien. An diesem Morgen drang der Zuruf Gottes an Hagar zu meinem eigenen Herzen. Warum weinst du, Hagar? Ich setzte meinen eigenen Vornamen ein. Mit dieser Anrede schrieb ich mir den Vers in mein Tagebuch. Fürchte dich nicht, sagt dann Gott zu Hagar. Steh auf, nimm den Jungen und fass ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Ich tat, was ich las. Ich stand auf und fasste mein Kind neu an der Hand. Gott war noch nicht am Ende. Er hatte Gutes vor mit meinem Sohn und daran halte ich fest bis heute. Also ein Grenzerlebnis, ja, in das ich euch kurz mit reingenommen habe von mir, wo ich erlebt habe, Gott spricht zu mir. Ja, vielleicht bist du auch irgendwo total an der Grenze und sagst, ich kann es keinem recht machen, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und Gott sagt, steh auf, fürchte dich nicht, setz deinen eigenen Namen ein. Ja, Gott will es in dein Herz rufen heute Morgen. Fürchte dich nicht. Fasse ihn mit deiner Hand. Ja? Pack die Situation an. Mit deiner Hand. Er sagt nicht, ich mache das alles. Ja? Fasse ihn mit deiner Hand. Das heißt, bleib dran. Und Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Auch mit dir und deiner Situation. Er will Frieden schaffen in unseren Grenzen. Manchmal müssen wir allerdings ein bisschen mitarbeiten, das hört ihr schon raus, ja? Ganz ohne uns geht's nicht. Gott macht das nicht einfach nur so. Wir müssen auch, das ist jetzt noch ein Aspekt, den ich kurz zum Ende noch sagen muss, wir müssen auch lernen, gesunde Grenzen zu setzen. Das ist ein Lernprozess. Und ich möchte auch den Lernprozess als Wachstum, ja? Das ist für mich auch an Grenzen wachsen. Du stößt an Grenzen, so. Und jetzt zu lernen, wie gehe ich mit meinen Grenzen um, auch mit den anderen? Wie setze ich im Guten Grenzen? Das ist auch ein Wachstum, weil dadurch kannst du vorankommen und kannst dir auch besser gehen. Ja? Also mein Ideal, perfekte Mutter zu sein, musste ich zum Beispiel über Bord werfen. Also, wie können wir daran wachsen, Grenzen zu setzen? Es ist ja immer so, wir ziehen Grenzen nicht deutlich, weil wir Angst haben vor Ablehnung oder Konflikte scheuen oder den Wunsch haben, anderen zu gefallen, um jeden Preis. Wichtig ist, hör auf dein Bauchgefühl. Ja? So ein komisches Gefühl im Bauch ist oft ein Warnsignal, dass du über deine Grenzen vielleicht gehst. Du sagst ja, aber in dir ist eigentlich so, ich weiß nicht, vielleicht doch eher nein. Ja? Also, denk dran, so wie ich diese Leiter hochstieg, ja, da waren genug Warnsignale in meinem Inneren, aber ich habe sie halt überhört. Ja? Also, hör auf dein Bauchgefühl. Dann, zweiter Punkt, wie wir in guter Weise lernen, Grenzen zu setzen. Ja, verabschiede dich von Perfektionismus. Das ist jetzt vielleicht nicht für jeden von euch. Ja? Also manche arbeiten vielleicht am Gegenteil, genauer zu werden, aber viele von uns, ja, wir sind alle so oft Leute, die wollen es gut machen und richtig machen und daran soll sich auch nichts ändern. Trotzdem, manchmal quält uns der Perfektionismus. Ja? Diese inneren Antreiber, die uns zu Höchstleistungen anspornen, bis zur Erschöpfung. Manchmal musst du lernen, zu anderen Nein zu sagen, aber auch zu dir selber. Ja? Wo du dann einfach sagst, okay, ich bin nicht da, um alles 100% zu machen. Es reicht meinem Schöpfer auch, wenn ich es mal nur 80% mache, aus ganzem Herzen. Und ich denke, das darf man auch anderen sagen. Ich spüre hier eine Grenze. Ich muss auf meine Grenzen aufpassen, ja, damit es mir gut geht und ich weiterhin für andere da sein kann. Gott will, dass ich Frieden habe in meinen Grenzen. Also es nützt nichts, wenn du dich aufopferst, bis du keine Kraft mehr hast. Jesus hat mal einen sehr interessanten Satz gesagt, über den ich oft nachdenke. In einer Situation hat er gesagt, Arme habt ihr alle Zeit, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Da ging es darum, ob das eine Verschwendung ist, ihm eine Flasche Öl über die Füße zu gießen, so als Ausdruck von Liebe und Anbetung. Und dann haben natürlich die genauen Buchhalter und Rechner, ja, der Kassenführer hat gesagt, was für eine Verschwendung, das hätten wir doch ganz anders machen können. Ja? Und Jesus sagt, lasst sie, es ist ihr Ausdruck von Liebe an mich. Arme habt ihr alle Zeit. Not gibt es immer. Ja? Not wird es immer geben. Wenn du heute aufhörst zu arbeiten, kannst sofort weitermachen. Ja? Aber Jesus sagt, mich hast du nicht immer. Und ich glaube, manchmal müssen wir Nein sagen, damit wir Zeit und Raum haben, das zu tun, was Gott wirklich will, dass wir tun. Ja? Das ist also, gerade wenn du auch mit Gott lebst und unterwegs bist, ein wichtiger Punkt. Frag Gott, was soll ich tun, ja? Und was soll ich lassen? Manches soll man nämlich auch lassen, das ist nämlich dazu da, uns abzulenken und uns die Zeit zu rauben. Also auch meine Bücher zum Beispiel kann ich nur schreiben, weil Donnerstag ist Schreibtag, ja, und da schaufle ich diesen Donnerstag systematisch frei und das weiß auch meine Familie. Da müssen die an dem Tag einfach mich ein Stück freigeben, damit ich das machen kann, von dem ich glaube, dass ich es tun soll und dass es Gott einfach möchte von mir. Also, man muss ja nicht immer gerade nur Nein dem anderen auf die Nase beppen. Man kann es auch nett sagen, vor allem die, manchen wurde es ja regelrecht aberzogen, Nein zu sagen. Gell? Also auch die ältere Generation, meine Schwägerin sagt immer, uns hat man es aberzogen, Nein zu sagen. Also üb's in kleinen Schritten, ja, also vielleicht bei einfachen Gelegenheiten oder du formulierst es schön, dass du sagst, ich schaffe es gerade zeitlich nicht oder ich bin nicht die richtige Person oder darüber muss ich erstmal nachdenken. Ja, du musst nicht immer gleich Ja sagen. Klar, es gibt Menschen, die machen einem dann Schuldgefühle und da ist es auch Wachstum, dass du wächst und sagst, du, hör mal, wenn du das jetzt so und so zu mir sagst, dann komme ich innerlich unter Druck, weil ich will es ja richtig machen, aber ich weiß auch, ich muss hier auf meine Grenzen achten. Ja? Und da bist du auch im Willen deines Herstellers. Ja? Bist du auch im Willen Gottes, dass du nicht über deine Grenze gehst. Klar, es wird immer wieder passieren, dass wir über unsere Grenzen gehen, uns vielleicht auch ärgern. Aber dann ist es wichtig, dass wir sagen, okay, ich übernehme Verantwortung. Ich bin jetzt hier über meine Grenzen gegangen, ich ziehe es jetzt durch, aber ich nehme es wahr und ich will es vielleicht das nächste Mal besser hinkriegen. Ihr hört schon, auch das ist Wachstum in der Persönlichkeit. Im Übrigen, wir planen schon den nächsten Urlaub, mein Mann und ich, ja, weil wir wachsen müssen. Wir müssen wachsen im Umgang miteinander. Und das nach, wie viel haben wir? Ich glaube, bald 34 Jahre Ehe. Danke für die Nachhilfe. Ja. Auch nach 34 Jahren Ehe. Ist unglaublich. Man denkt ja, irgendwann muss man es doch mal können. Ja. Also, auch wenn man länger miteinander unterwegs ist, ist es immer wieder eine Herausforderung, mit den Grenzen umzugehen und daran zu wachsen. Ja, und wir merken, wir müssen immer noch besser miteinander reden und uns erklären und unsere Bedürfnisse eben miteinander handeln. Ja. Davon leben Beziehungen. Wenn wir es nicht schaffen, kommen wir da einfach immer nur an Abbruch, ja, und an Scheidung. Nicht nur Scheidung, du scheidest dich ja nicht nur von deinem Partner. Ja, du auch in Freundschaften zerbrechen, Arbeitsbeziehungen zerbrechen, genau an so Punkten. Ja, dass der Chef halt völlig anders unterwegs ist wie du. Ja, und du fühlst dich einfach nicht gesehen und wertgeschätzt. Einfach, weil er vielleicht ein anderer Typ ist und hier noch ein Wachstum an Grenzen nötig ist. Zum Schluss will ich noch mal kurz an den Satz vom Bademeister erinnern. Ja, da kommt er. Blicke auf den Horizont. Wie gesagt, die Bibel sagt es ein bisschen anders. In Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also, schau auf den Horizont. Entweder in deinen Bergen, die dich begrenzen, wo du denkst, wie soll der Berg aus meinem Leben weichen? Oder dass du sagst, ich brauche Friede in meinen Grenzen, ich muss da wachsen. Ich bin übrigens nie mehr vom 10-Meter-Brett gesprungen. Einmal im Leben war mir genug. Ja? Aber wisst ihr was? Mein Sohn, der Levi, der ist später unzählige Male vom 10-Meter-Brett gesprungen. Und ich erinnere mich, in Sindelfingen, da haben sie auch ein 10-Meter-Brett, wie ich unten auf der Bank saß und er, Mama, platsch, wieder runter, wieder hochklettert, Mama, tschack, ja. Unzählige Mal. Und wisst ihr, ich glaube, es ist ein Bild auch dafür, dass das, wo wir an Grenzen wachsen, wir auch die nächste Generation freisetzen, ja, und inspirieren, über Grenzen zu gehen in einer guten Weise. Und unser Vorbild ist auch da noch wichtig. Ja, wo ist heute Morgen deine Herausforderung? Möchtest du den Berg weichen sehen? Dann schau auf Jesus, ja? Schau auf den Möglichmacher. Wenn du ein besonderes Gebetsanliegen hast, kannst auch gerne nachher noch auf mich und meinen Mann zukommen. Wir beten auch gerne noch mit dir, dass du erlebst, dass der Berg weicht. Oder musst du lernen, dich abzugrenzen, Nein zu sagen? Brauchst du Friede in deiner Burg? Musst du Tschüss sagen zum Perfektionismus? Tschüss sagen auch zur Angst, anderen zu gefallen oder vor der Angst auch abgelehnt zu werden? Oder musst du klären, was ist deine Identität? Deine Erfahrungen von gestern oder dein Gegenüber, dein Schöpfer. Vielleicht gibt es Leute unter euch, die sagen, also das mit Gott, das hört sich nett an. Ich hatte mal eine Freundin, die sagte zu mir, weißt du, ich fühle mich in Sachen Glauben immer wie jemand, der am Gartenzaun steht, vom Nachbargarten reinguckt und sagt, schöner Garten, aber da ist irgendwie ein Zaun. Ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll in den Garten. Und die Bibel sagt ganz einfach, wer ihn aufnimmt, wer das eigene Gartentürchen aufmacht, ja, dem gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Ja, es reicht eine einfache Einladung an Gott, dass du ihn in deinem Leben haben möchtest, ja, dass er dein Freund sein soll und er kommt und du kannst mit deinem Hersteller auf diese Weise Kontakt aufnehmen. Ja, darum habe ich einfach noch ein Gebet mitgebracht. Wer möchte, der kann das auch nachher gerne noch mit mir beten, wo man einfach sein Leben Jesus, Gott anvertrauen kann und sagen, du bist der Chef. Ich will, dass du als mein Schöpfer mein Gegenüber bist und nicht länger meine Begrenzungen. Dass du weißt, wenn die Frage erklingt, wer bin ich? Ich bin zuerst ein geliebtes Geschöpf, ein geliebtes Kind Gottes. Ja, lasst uns einfach mal kurz einen Moment einfach innehalten und nochmal in uns hören, was heute Morgen der Punkt ist für dich. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir und du weißt, was jeder so in sich sieht. Du weißt die Berge, die hier in manchen Herzen stehen, wo Umstände unmöglich scheinen. Aber wir treffen jetzt diese Entscheidung. Wir schauen weg von den Bergen und sagen, du bist unser Schöpfer. Du hast die Berge gemacht, du hast sie in unserem Leben zugelassen. Aber wir fassen neu deine Hand und sagen, wir heben unseren Blick über diese Berge hinaus. Und lass uns erleben, wie diese Berge sich ins Meer werfen müssen, wie die Berge weichen, wie sie zerschmelzen, weil du da bist. Ich bitte dich um neuen Glauben für die, die das betrifft, dass sie neu deine Hand fassen können. Ich bete jetzt besonders auch für die, die schon viele Jahre in eine Gemeinde gehen und dich kennen, aber die innerlichen Schmerz haben. Und Gott möchte, dass du weißt, dass er nicht will, dass du mit Schmerzen ein- und ausgehst jeden Tag. Sondern er will, dass dieser Schmerz dich verlässt und dass du geheilt wirst und in Frieden kommst. Und ich spreche jetzt Frieden in dein Leben hinein, in deine Burg hinein, in deine Situation hinein, in deinen Körper hinein. Der Friede Gottes möge dich und deine Lebenssituation ganz neu erfüllen. Und wenn du noch nie bewusst dein Leben Jesus gegeben hast, dann lade ich dich ein, einfach so in deinem Herzen dieses Gebet mitzubeten. Danach kannst du sicher sein, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre Gott. Ich lade ihn jetzt ein. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass ich mit meinen Grenzen bei dir willkommen bin. Bitte komm in mein Leben. Ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Ich vertraue dir heute mein Leben an. Sei du der Herr in meinem Leben. Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Amen. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Moment. Genau, hier seht ihr meine Familie heute. Noch so zum Abschluss seht ihr, es ist auch schon wieder ein bisschen alt, das Bild, aber da seht ihr zumindest, sie sind groß geworden. Trotz aller Stürme in unserem Leben haben wir durchgefunden und durchgehalten. Ja, ganz außen seht ihr den Josia, dann den Kleinsten, den Elia, mein Mann und mich, dann der Isaak und Levi und seine Frau. Und hier seht ihr schon klein Noah, der ist jetzt anderthalb und wie gesagt, erwarten schon ihr zweites. Ja, soweit. Ich gebe mal zurück, Timo, an dich. Wer noch nachher sich umschauen möchte an meinem Büchertisch, ich mache euch auch gern eine sogenannte Signierung rein, meine Unterschrift, einen kleinen Satz dazu. Dann habt ihr auch ein schönes Geschenk, vielleicht auch für jemand anders oder für euch persönlich. Jetzt gibt es ein Stück. Wunderbar.